Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Heise Meets, herzlich willkommen mit Niklas Horstmann, Vice President Business Unit Secure Networking bei der Deutschen Telekom. Ich bin begeistert über diesen Titel. Hallo Niklas.
Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Moin, moin. Wir zeichnen diesen Meilenstein der deutschen Audiogeschichte an einem ebenso denkwürdigen Tag auf. Deutschland liegt im Koma. Erstens, weil die Temperaturen in diesen Tagen um die 40 Grad liegen. Und zweitens haben die Nagelsmänner gerade von Ecuador zwei Tore eingeschenkt bekommen. Wie geht's dir heute?
Mir geht's trotzdem gut. Ich gebe zu, ein bisschen unausgeschlafen. Hab das Spiel natürlich auch geschaut. Aber wie es den anderen 80 Millionen Nationaltrainern geht, habe ich natürlich meine Ideen und Überlegungen, werde die aber für mich behalten und bin mir ganz sicher und optimistisch, dass das 16. Finale viel besser läuft als das letzte Gruppenspiel.
Und wir wollen über Security reden, weil Otto Normalhacker schläft auch an solchen Tagen nicht. Die Sicherheit funktioniert mit alten Modellen nicht mehr. Wir haben dich eingeladen, weil sich Security ins Netzwerk verschiebt. Du kannst ja auch gar keine Pause damit leisten, oder?
Nee, das ist so, in der Tat, ist ja klar, der Angreifer muss nur einmal gewinnen, die Verteidiger müssen die ganze Zeit gewinnen. Das ist so ein bisschen wie im Fußball. Jetzt hören wir vielleicht gleich auf mit den Anleihen, um nicht zu übertreiben. Aber du hast das Thema ja eben schön angesprochen. Nein, in der Tat, genau so ist es. Das ist nicht neu. Was neu ist, ist natürlich die Geschwindigkeit, in der neue Schwachstellen entdeckt werden, in der Angriffe dann auch erfolgen können. Die ganzen Angriffsvektoren werden vielfältiger. Da gehen wir sicherlich gleich im Detail drauf ein. Aber ja, Abwehr wird immer anspruchsvoller und, das ist in der Tat, den Punkt hast du schon erwähnt, die Sicherheit gehört aus meiner Perspektive zunehmend stärker ins Netz. Nicht nur, weil ich einen Arbeitsplatz habe, auf dem Secure Networking steht, sondern einfach, weil bis heute fast alle oder zumindest die große Mehrheit der Angriffe über das Netz erfolgen. Und wenn ich Security nicht nur oben drauf schraube, sondern ins Netz integriere, ist das einfach ein Vorteil für den Schutz.
Niklas, aus deiner Warte, Secure Networking, wie beschreibst du, wie definierst du das, wenn du mit einem Kunden sprichst und sagst, warum ist es jetzt gerade so wichtig?
Naja, es gibt ja ein Paradoxon. Die Konnektivität wird eigentlich immer relevanter, weil die einzelnen Mitarbeitenden sitzen verteilt, meine Ressourcen, Arbeitsressourcen, Applikationen sitzen verteilt, das ist das Thema Cloud, das andere Thema war Remote Working, KI führt auch zu mehr Verkehr, aber sie wird austauschbarer, so. Und sie wird deshalb so ein bisschen unsichtbarer und damit gibt es ein gewisses Risiko, dass ich das Thema Sicherheit dort vergesse oder eben, wie ich es eben beschrieben habe, einfach oben drauf schraube. Und Secure Networking ist eben diese Kombination, um sicherzustellen, dass meine Vernetzung resilient ist, einmal im Hinblick darauf, dass sie nicht ausfällt und zum anderen im Hinblick darauf, dass sie eben abgesichert ist gegen Cyberangriffe.
Das war so schön eigentlich, als alle vor einem Rechner saßen, keiner ein Mobilgerät hatte und so weiter. Da gab es das Thema Sicherheit, das wurde ganz anders definiert. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Wie funktioniert das?
Also, das Erste ist, das Netzwerk wird eben, wie wir es gerade sagten, von einem reinen Enabler auch zu einem neuen Risikofaktor natürlich, ne, wenn es schlecht läuft. Und dementsprechend müssen wir von vornherein, wenn wir in eine Kundendiskussion gehen und fragen, im Wesentlichen, was sozusagen macht dir gerade Sorge, wenn du an dein Netzwerk denkst, wenn du daran denkst, was deine nächste Digitalisierungsinitiative ist oder wenn du an die Vielzahl von Tools und Komplexität denkst. Da fangen wir an. So. Und dann ist ganz häufig die Erkenntnis, ja, Komplexität nimmt zu durch regulatorische Vorgaben und ähnliches. Zum Zweiten habe ich eine große Toolvielfalt und zum Dritten habe ich eben neue Anforderungen, die sich am Ende mit auf das Netz eben auswirken. Und dann fangen wir an, architekturell, und das ist eben das Wesentliche, nicht nur ein Stück Leitung und darauf irgendwie ein Stück sozusagen softwarebasiertes Netzmanagement und darauf wieder ein Stück Security zu denken, sondern das eben von vornherein in einem zusammen zu denken. Das ist der große Unterschied zu früher.
Wie baut ihr den Zaun? Wie funktioniert das jetzt?
Also, wie bauen wir den Zaun? früher, das ist eine schöne Metapher, also der Zaun in der Tat war früher in der Tat einfach ein Zaun oder eine Mauer, die wir hochgezogen haben. Heute funktioniert das nicht mehr. Zum einen funktioniert es natürlich nicht, weil wir immer davon ausgehen müssen, ein Angreifer ist vielleicht schon drin. Das heißt, wir segmentieren in den Netzen. Zum zweiten müssen wir kontinuierlich Verbindungen überprüfen. Das sind die ganzen Ansätze, die man rund um Zero Trust auch kennt. Und der Startpunkt ist und bleibt aber, wie ich es eben schon sagte, eigentlich, was sind die sozusagen die unmittelbaren nächsten Ziele des Unternehmens rund um Komplexitätsreduktion, die nächste Digitalisierungsinitiative oder. Und dann fangen wir in der Tat von dort aus an und rechnen zurück, sozusagen arbeiten uns rückwärts. Und die erste Frage ist dementsprechend nicht die Bandbreite, sondern eigentlich, was ist der Zweck, den am Ende eine sichere Vernetzung erfüllen soll. Und von dort arbeiten wir dann rückwärts.
Dann erzähl das mal bitte an einem Beispiel. Wenn du sagst, was ist der Zweck? Wie funktioniert das? Hast du ein Beispiel?
Ja, klar. Also denk mal an einen Kritis-Kunden wie etwa die Autobahn Tank und Rast. Kann jeder sich vorstellen. Die betreiben die Tankstellen. Jetzt stell dir mal vor, mit einem Mal, ich kann nicht mehr tanken, der Tank ist aber leer. Und vielleicht ist das Wetter so wie jetzt und dann funktioniert irgendwann, wenn der Tank leer ist, auch die Klimaanlage nicht mehr, wäre nicht so gut. So bedeutet, da ist es vor allem wichtig in so einem Fall, dass der Kunde weiß, okay, mein Netz ist resilient und verfügbar und das zu jeder Tag- und Nachtzeit. Zum Zweiten muss er sich aber eben dann Gedanken machen, okay, welche Cyber-Risiken habe ich denn? Und zum Dritten muss er sich Gedanken machen, okay, wenn jetzt der Datenverkehr immer mehr zunimmt, wo will ich denn meinen Kunden entsprechende Dienste anbieten, wo sie mit sozusagen den Angeboten, die ich dann zusätzlich in so eine, an so einen Rastplatz zum Beispiel bringe, interagieren möchten. So, und daraus entsteht ein Anforderungsprofil und dieses Anforderungsprofil muss dann eben gegossen werden in, okay, wie sieht tatsächlich die reine Konnektivität aus, damit die entsprechend vielfältig ist. Da reicht nicht nur ein Festnetz, da muss vielleicht ein Mobilfunk dahin, im Extremfall vielleicht auch ein Satellitenanschluss, weil am Ende geht es darum, ist der hinreichend verfügbar und performant. Dann geht es um die Frage, na, wie mache ich denn dann die Vernetzung in den entsprechenden Lokationen und auch dazwischen, dass die Daten, die geschützt bleiben müssen, auch es entsprechend bleiben. Wo habe ich eine Abhängigkeit davon, dass ich unmittelbar immer vielleicht zum Beispiel auf eine entfernte Cloud-Ressource zugreife, wo nicht. Da muss dann entsprechend das Sicherheitskonzept angepasst werden. Und so geht das weiter. Bis hin vielleicht zu dem Beispiel, dass man sich fragt, okay, was macht jetzt künftig in einem solchen Anwendungsfall, von dem ich gerade sprach, eines Kunden, vielleicht künftig ein autonomer KI-Agent, der ganz neue Anforderungen hat. Das heißt nicht immer, da müssen nur mehr Daten und die müssen nur schneller übertragen sein. Die können auch ganz anders sein in der Frage, wo darf der vielleicht drauf zugreifen? Wie kriegt der quasi genauso eine Identität und einen Mitarbeiterausweis, wenn man so will, wie das jeder andere hat? Das sind dann Fragen, die man sich stellen muss, mal im konkreten Beispiel hier erläutert, um sicherzustellen, dass man nachher eine Gesamtarchitektur hat, die funktioniert, und eine sichere Vernetzung sozusagen von allen Quellen zu allen Zielpunkten sicherstellt.
Das klingt noch ein bisschen theoretisch. Ich will da nochmal nachbohren, weil ich finde, das ist ein tolles Beispiel, was du gebracht hast. Wenn ich so diese Anlage habe und fahre an der Autobahn raus, wenn ich mich jetzt mal in die Motivation eines Hackers versetze, sehe ich da ganz viele Angriffspunkte. Macht ihr das genauso? Geht ihr da rum tatsächlich und redet mit allen Mitarbeitern und schaut, wo könnte was passieren?
Ja, das ist eine gute Frage, weil in der Tat muss man anfangen damit zu verstehen, nicht nur, naja, ich habe sozusagen das unmittelbare Netz, wo wir eben schon von sprachen, natürlich abgesichert sein muss, sondern ich muss auch verstehen, ja, welche Tools betreibe ich denn überhaupt und habe ich überhaupt eine Visibilität über alle Tools? Und das betrifft dann auch, in so einem Fall könnte das jetzt auch sein, von dem wir gerade sprachen, dass das nicht nur die IT-Welt ist, also Information Technology, sondern auch die OT-Welt, Operational Technology vielleicht sogar. Häufig wissen viele Unternehmen gar nicht, was sie da vielleicht alles noch genau betreiben, wo Verkehr tatsächlich über ein Netz läuft. Das wäre der absolute Startpunkt, um überhaupt zu wissen, was ist da? Was muss ich dann in meinem Netzwerk wiederum abgrenzen, Mikrosegmentierung ist eins dieser Stichworte, mit dem man dann zum Beispiel vorgeht. Und dann ist der nächste Schritt eben, von dem ich schon sprach, nicht nur die lokale Infrastruktur ist relevant, sondern natürlich auch, wo muss das vielleicht auf ein Warenwirtschaftssystem zurückgreifen, wo auf eine Cloud-Ressource, um Videowerbung auszuspielen, was weiß ich nicht alles, was es für Anwendungsfälle geben kann an so einer Tankstelle. Und die muss man sich genau entsprechend genauso anschauen, um nachher zu einem Konzept zu kommen, wo eben, das ist der große Unterschied, um es vielleicht nicht zu kompliziert zu machen, nochmal rausgezoomt, nicht den Perimeter einmal drumherum gelegt, sondern tatsächlich sozusagen viel differenzierter wie bei einem Puzzle. Jedes einzelne Puzzleteil muss nachher ineinander greifen, aber auch die Grenze nachher einhalten, die der einzelne Nutzer, der einzelne Anwendungsfall, die einzelne Applikation oder eben auch der KI-Agent einzuhalten hat.
Verstehe ich. Gutes Beispiel. Das Netz wird quasi von der Steuerungsplattform oder wird zur Steuerungsplattform, ist nicht nur ein Transportmedium. Stimmst du mir dazu?
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, die Konnektivität bleibt die Konnektivität, aber es ist absolut richtig. Das Netzwerk wird zu einer Steuerungsplattform und deshalb tatsächlich nimmt es da an Bedeutung zu, wenn ich sicherstellen will, dass Digitalisierung erfolgreich und sicher gelingt. Jeder einzelne Initiative, jedes einzelne Projekt, das ich vielleicht starte als CIO, das muss das schon mitdenken, muss entsprechend das vernünftige Fundament haben, dass ich mir diese Fragen vielleicht auch nicht jedes Mal ganz neu stellen muss.
Wo wird entschieden, welche Daten, wenn sie in Echtzeit verarbeitet werden, was gehört an die Edge, was geht in die Cloud und so weiter? Wie steuert ihr diesen Prozess?
Zuallererst ist natürlich die Anwendungen entscheiden und die Architektur, die ein Kunde dann in seiner IT hat, entscheidet natürlich erstmal über die Anforderungen ganz maßgeblich. Aber in der Tat ist sozusagen one size fits all, wie man vielleicht früher gedacht hat, der sogenannte Enforcement Point, also Fachwort für sozusagen, wo gucke ich jetzt mal rein, ob da ein zulässiger Zugriff stattfindet oder nicht. Vielleicht nicht mehr nur eine Firewall, die in der, wir bleiben bei unserem Beispiel, in der Tankstelle einmal am Internetanschluss hängt, sondern eben, ich muss das auch zwischen den einzelnen Geräten tun. Ich muss das vielleicht auch in einem Weg zu einer Cloud-Ressource entsprechend tun und muss den Verkehr dort über einen entsprechenden Standort im Netz sozusagen schicken oder eben auch direkt in unserem Netz integriert. Dann führen wir das, was ich eben eingangs ausgeführt habe, eigentlich sozusagen in Reinform und Konsequenz um, wenn wir sicherstellen, dass der Verkehr zuallererst sozusagen über eine Waschmaschine bei uns im Netz läuft, dann haben wir natürlich sichergestellt, dass bevor er 20 Millisekunden später den einzelnen Standort erreicht, die Überprüfungen stattgefunden haben. Und so denken wir auch darüber nach, wie wir solche Lösungen bauen. So haben wir zum Beispiel eine Werbebotschaft, aber nur um es zu unterstreichen, ein Produkt gebaut, das sich Security on Net nennt und direkt in Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse Security integriert. Also nicht erst auf dem Endgerät, nicht erst am Anschlussende, sondern direkt aus dem Netz, einen rudimentären Schutz. Aber wir haben eben schon drüber gesprochen, die Angriffsvektoren sind vielfältig und entsprechend müssen auch die Punkte, an denen ich die Sicherheit dann zur Anwendung bringe, vielfältig sein.
Du hast bei unserem schönen Tankstellenbeispiel schon gesagt, und wenn jetzt möglicherweise noch eine künstliche Intelligenz dazukommt, die verändert dir die Datenflüsse. Du hast neue Schnittstellen, neue Automatisierung, neue Abhängigkeiten und so weiter. Neue Herausforderung, oder?
Absolut. Es ist eine neue Herausforderung für das Netz. Es ist eine neue Herausforderung für die Anforderungen, was das Netz vielleicht sicherstellen muss. Vielleicht eben gar nicht groß, nur immer mehr Daten, von denen ich sprach, sondern vielleicht ist die Echtzeitübertragung wird mit einem Mal viel wichtiger. Oder eben auch, dass ich sicherstelle, weil wenn ein solcher KI-Agent eine gewisse Autonomie hat, dass ich von vornherein mir sehr klar überlege, was er darf und was er nicht darf. Deshalb ist da der Denkansatz, den wir in den konkreten Projekten, die wir da haben, mit Kunden anbringen, ist, du musst genauso drüber nachdenken, wie über einen menschlichen Nutzer, dem du auch nicht alle entsprechenden Zugriffsrechte gibst. Genauso muss man über einen KI-Agenten nachdenken. Deshalb habe ich eben etwas metaphorisch gesagt, der Mitarbeiterausweis für den KI-Agenten.
Schönes Bild. Das Netzwerk entscheidet heute über Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. So können wir das zusammenfassen.
Absolut.
Ja. Lass uns ein bisschen, ich habe das mit dir schon rausgehört, darüber reden. Der eine oder andere denkt sich vielleicht, da habe ich da ein Tool, da habe ich da ein bisschen mehr Sicherheit, dazu nehme ich das und so weiter. Ihr sagt, nee, mehr Tools bedeuten nicht automatisch mehr Sicherheit.
Korrekt. Das ist tatsächlich so. Wir erleben, dass gerade auch wenn man jetzt mal in den gehobenen Mittelstand reingeht, dass Unternehmen gut und gerne, wenn es um die Themen Netzwerk und Security geht, zusammen Hardware, Software, Tools von 2 oder 3 Dutzend Herstellern im Einsatz haben. Überhaupt kein Problem.
Und sich damit vermutlich sicher fühlen, bis ihr kommt.
Und sich damit vermutlich sicher fühlen, exakt, weil es gab neue Vorfälle, da hat man ein neues Tool eingeführt, hier gab es noch ein Thema, da hat man ein neues Tool eingeführt und so weiter und so fort. Und nachher ist aber in der Tat ein
gewisser... Genau, dann waren die bösen Journalisten da, die haben noch eine Schwachstelle entdeckt, da haben wir noch ein Tool eingeführt und eigentlich sind wir uns sicher. Und dann kommt Niklas und sagt, mehr Tools sind nicht mehr Sicherheit.
Exakt, und das ist ein Flickenteppich. Und warum ist das so? Weil das ja vielleicht erstmal kontraintuitiv ist. Zum einen... Je mehr Tools ich habe, es fängt bei ganz einfachen Dingen an, je mehr Tools ich habe, desto mehr muss ich patchen. Wir leben in einer Zeit, wo wir alle wissen, ist keine Neuigkeit mehr, durch Mythos, Fable 5, auch wenn jetzt gerade eher wieder von Anthropic das Modell aufgrund US-Vorgaben, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen, eingeschränkt wurde. Es gibt viele andere Tools. Es werden Sicherheitslücken, gerade auch in Cyber-Security-Software, viel, viel, viel schneller gefunden. In Wochen so viel wie vorher in Jahren gefunden wurde, bedeutet so ganz profane Dinge wie Patchen, Patchen, Patchen wird immer wichtiger. Je mehr Tools ich im Einsatz habe, desto herausfordernder wird das zu tun, weil ich mich ja jedes Mal damit beschäftigen muss, oh, kann ich das jetzt einfach so einspielen, ja, nein und so weiter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber auch, und das erleben wir, ist eine Neuigkeit auch gerade von KI-basierten Angriffen, die Kombination aus vermeintlich unkritischen Schwachstellen kann am Ende doch eine kritische Schwachstelle in Summe zur Folge haben. Ne? Es gibt intelligente Angriffs sozusagen Kombinationen, wo wir feststellen, sozusagen der Zugang zu einem vermeintlich unkritischen System und dann die nächste Lücke dort und die nächste Lücke dort führt dazu, dass nachher ein Angreifer sich tatsächlich sehr weitgehenden Zugriff zur internen IT erst ermöglicht. So, bedeutet, das sind nur 2 Argumente, warum Toolvielfalt an sich erstens natürlich Kosten produzieren kann und zweitens aber vor allem eben auch zum Sicherheitsrisiko wiederum werden kann. Und das heißt nicht, alles kann man konsolidieren und es gibt nur eine einzige Lösung, aber ja, IT-Konsolidierung aus Kostendruck und gleichzeitig dem Wunsch, mehr Sicherheit und Kontrolle zu erhalten über Security und Netzwerk, das ist ein ganz starker Treiber in den Gesprächen, die wir mit Kunden haben.
Das heißt, wenn wir IT einfacher denken und zusammenbringen, also Netze und Sicherheit, dann was ist die Lösung?
Naja, die Lösung ist, dass ich anfange zu überlegen, wir haben eben darüber gesprochen, wie ich so eine Architektur aufbaue. Was ist da ehrlicherweise sozusagen die Mindestanzahl an verschiedenen Tools, die ich dafür eigentlich brauche. Und das heißt nicht immer, reiß alles raus und bau neu rein zu jeder Zeit, sondern die Technologie ist in der Lage und natürlich, wenn man einen entsprechenden Partner hat, der einem dann gemanagten Service liefert, ist der auch in der Lage, dann Schritt für Schritt einen Kunden auf die Reise mitzunehmen, zu sagen, triff hier einmal eine wohlüberlegte architekturelle Entscheidung und dann Schritt für Schritt gehen wir die unterschiedlichen Ebenen des Netzes und die unterschiedlichen Ebenen deiner Security-Tool-Landschaft durch und schauen, wo ist es sinnvoll, tatsächlich stärker zu konsolidieren, was wir Best of Suite nennen würden, oder wo ist es notwendig, tatsächlich noch auf ein Spezial-Einzeltool zu setzen, was dann Best of Breed wäre. Und ich glaube, ein Fehler, den wir häufig noch machen und auch mal sozusagen da offen gesprochen, den auch vielfach wir noch machen und vielleicht auch Wettbewerber tun, wir kommen sehr stark technologisch geprägt von irgendwie ganz vielen Features in Diskussionen hinein und sagen, ja, hier hast du aber noch 3 Feature mehr, das ist das bessere Tool und das führt genau zu der Situation, die wir eben gerade besprochen haben. Deshalb ist das der Wechsel, den wir vorgenommen haben und immer weiter vornehmen, erst davon anzufangen, was ist sozusagen das Minimum, was erforderlich ist und dann erst wieder dazu zu bauen, statt von vornherein zu sagen, 30 Probleme erfordern 30 verschiedene Lösungen.
Mhm. Du hast das schön beschrieben. Kannst du auch da wieder ein Beispiel aus eurer täglichen Arbeit uns präsentieren, um zu dokumentieren, wie gehe ich damit am besten um? Wie sieht die Lösung aus, die wir in petto haben?
Die Anbieter dieser Technologien, die Netzwerk, Management und Security immer weiter konsolidieren, die Anzahl ist relativ hoch und wächst. Insofern ist das erstmal positive Nachricht auch für Kunden. Es gibt zunehmende Anzahl von Anbietern, die das tun. Das zweite ist natürlich, ja, wenn ich mich jetzt sozusagen zu stark an eine Technologie binde, entsteht dann da vielleicht nachher auch ein Risiko eines Lock-in-Effekts. Das ist etwas, was man mitigieren kann, indem man eben auch einen starken Partner hat, der eben einem den gemanagten Service hinstellt, wo die Technologie natürlich hoch relevant ist, aber vor allem der Service im Vordergrund steht und dann auch sicherstellt, dass ich wo erforderlich eine gewisse Austauschmöglichkeit habe. Und dann geht das tatsächlich von dem Punkt an, wo der Kunde zum Beispiel gerade die größte Not hat. Also beispielsweise der Kunde sagt, naja, ich muss tatsächlich über meine Standortvernetzung neu nachdenken oder mein Gebäudenetz, da muss ich ganz neu drüber nachdenken. Oder eben, ich habe noch eine sehr klassische Security-Architektur, das funktioniert nicht mehr, weil meine Leute verteilt sitzen, weil meine Anwendungen zunehmend in der Cloud sitzen. Mal da anfangen, den klassischen Sicherheitsperimeter, der sozusagen nur ein Firewall denkt, aufzuknacken. Und so kommt man dann von dem einen Punkt an in die Diskussion hinein.
Darf ich mal eine ketzerische Frage stellen? In dem Moment, wenn der Kunde selber den Mangel sieht, wenn er über neue Strukturen nachdenkt, über neue Infrastruktur, kein Thema. Aber wenn er selber den Fehler sieht, ist es da nicht schon fast ein bisschen zu spät?
Ja und nein. Also Kunden haben natürlich, und das ist nichts Neues, es gibt eigentlich, wir reden immer häufig so ein bisschen in der Theorie davon, als wären sozusagen Netze und Sicherheitsarchitekturen sozusagen auf der grünen Wiese neu aufbaubar. Das sind sie aber nicht. Und deshalb habe ich das sehr realistisch versucht zu verargumentieren. In den allermeisten Kundengesprächen kommt man natürlich rein, weil der Kunde sagt, ja, ich habe hier so ein wahnsinniges Performance-Problem mit meinem LAN. So, ganz praktisch, ne? Irgendwie, das ist total schwierig. Vielleicht habe ich Kassensysteme, jetzt habe ich dreimal gemerkt, dass da immer wieder was ausfällt. Da muss ich was tun, ne? Oder es ist ein anderer Punkt. Und das meine ich, da fängt dann die Diskussion an, natürlich. Aber da, wo Kunden schon uns heute natürlich auch als vertrauensvollen Partner kennen, bringen wir das auch proaktiv mit, selbstverständlich. Aber die Realität zeigt, und das ist einfach ehrlich, natürlich ganz häufig, gibt es einen Startpunkt in diese Diskussion und wir bringen dann die Beratungskompetenz mit, um zu erklären, naja, ist richtig, dass wir jetzt vielleicht über deinen LAN oder über deine Firewall sprechen, aber lass uns sofort schon mal Schritt 2, 3, 4, 5 mal mitdenken, wie die Architektur künftig aussehen sollte, um jetzt nicht einen Stockfehler zu machen, sondern einfach auch eine gewisse Investitionssicherheit für den Kunden sicherzustellen.
Völlig klar. Du hast schon gesagt, die Anzahl der Anbieter von Security-Lösungen wächst. Und nun kommen sie nicht alle aus dem schönen Bonn am Rhein, sondern es gibt auch welche, die sind außerhalb Deutschlands. Es gibt sogar welche außerhalb Europas, sagt man, wird kolportiert. In dem Moment, wenn ich einen Anbieter habe, der möglicherweise nicht so ganz mit dem Cyber Resilience Act, mit dem Daten Act, NIS 2, DSGVO, wir haben da so viele verschiedene Ideen. Was entgegnest du? Was muss ich beachten als Kunde?
Also vorweg, jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen in das Thema Souveränität natürlich herein. Das ist schon klar und allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch klar. Und das vorweggenommen. Das Thema ist aus meiner Sicht weder Shishi, noch bedeutet es Autarkie. Und ich glaube, es gibt diese zwei Pole so ein bisschen in der Diskussion, die wir erleben. Und ich glaube, beides ist falsch. Soll heißen, Autarkie, das funktioniert ehrlicherweise nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Globalisierung und das, was an technologischer Innovation von außerhalb Kontinentaleuropas kommt, einfach links liegen lassen können oder zurückdrehen können. Da müssen wir ehrlich sein, aber wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, erstens, habe ich überhaupt eine vernünftige Wahlfreiheit? Und ich habe eben über Login-Effekte gesprochen, kann ich die ein Stück weit vermeiden? Und zweitens, und das ist die Kernfrage, wenn ich über die Souveränität auch spreche, wer kontrolliert denn eigentlich die Daten und die Datenflüsse und wer in Daten hineingucken kann. Das sind eigentlich die Kernfragen, mit denen man sich aus meiner Sicht beschäftigen sollte, mit denen sich CIOs heute beschäftigen sollten, wenn sie sich mit dem Thema Souveränität beschäftigen. Und das wiederum fängt dann natürlich nicht erst im Rechenzentrum und der berühmten Frage an, kann ich die oder jene Cloud-Infrastruktur nutzen, sondern sie geht natürlich schon viel weiter vorher los, nämlich die Frage, wie sieht mein Netz eben aus? Wo ist, wenn ich an Security denke, denn auch ein Punkt, wo tatsächlich in Verkehr reingeguckt wird, wo vielleicht auch eine Verschlüsselung aufgeknackt wird, um in verschlüsselte Verkehre reinzugucken. Alles Dinge, die heute in modernen Sicherheitsarchitekturen vorgesehen sind. Und da will ich vielleicht mir schon Gedanken machen, wo ich tatsächlich sensible Daten übertrage. Naja, wie kann ich denn ausschließen, dass bestimmte, auch vielleicht in anderen, in den USA vorgesehene rechtliche Zugriffe nicht erfolgen können, weil ich das technologisch verhindere oder anderweitig ausschließe.
Du hast eine ganze Menge Fragen aufgeworfen. Hast du auch Antworten darauf? Beispielsweise, wer hat Zugriff auf meine Daten? Hast du eine Antwort darauf? Wie machen wir das?
Was ich eben gesagt habe, heißt im Wesentlichen, ich muss mir Gedanken machen über Daten und Betriebssouveränität. Ne? Die sogenannte technologische Souveränität, ich glaube, das gehört so ein bisschen ins Land der Träume bezüglich Autarkie. Aber über Daten- und Betriebssouveränität bin ich der Meinung, muss man sich tatsächlich Gedanken machen. Und die kann ich aber auch tatsächlich zunehmend sicherstellen durch den Aufbau von Lösungen, wo ich sicherstelle, okay, die Daten kann ich sicherstellen, dass ich eine gewisse Data Residency habe, dass Datenfluss nicht stattfindet außerhalb Europas zum Beispiel. Kann ich sicherstellen heute mit Lösungen, wenn ich cloud-basierte Security-Lösungen habe, gibt es zunehmend Angebote auf dem Markt, die das sicherstellen. Wir und andere bemühen sich da sehr stark drum, ja, auch in Kooperation eben mit den US-amerikanischen Technologieanbietern. Aber das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann, weil das ist das eine, mag ja sein, dass die Daten dann hier bleiben, aber wer sichert mir denn zu, dass mich trotzdem der Zugriff ermöglicht wird und durch einen Cloud Act vielleicht sogar einem Unternehmen vorgeschrieben wird? Und das ist dann das Thema Betriebssouveränität, wo ich sicherstelle, naja, auch der Datenzugriff an sich ist technologisch und nicht nur rechtlich und auch sozusagen ganz praktisch, vielleicht sogar physikalisch nicht ermöglicht. Und ich nehme wieder ein Beispiel von dem, was ich eben schon erwähnt hatte. In unserem Produkt Security on Net haben wir tatsächlich, soweit ich es weiß, die erste Daten- und betriebssouveräne Security-Lösung direkt aus dem Netz in den Markt gebracht. Das heißt, wie geht das? Naja, die Daten werden direkt in unserem Netz analysiert. Das heißt, wer von uns einen Anschluss hat, zwischen dem Anschluss und dem Punkt, wo sozusagen Daten angeschaut werden oder umgekehrt, wenn es aus dem Netz kommt und ein entsprechender Angriff erfolgt und Daten gescannt werden, das passiert direkt in unserem Netz, gehen also nirgendwo anders hin. Zweitens, Betriebssouveränität, da wo die Technologie entweder in Hardware oder Software steht und sozusagen zugegriffen werden kann, hätte in diesem Fall nur zertifiziertes Personal von der Telekom Zugriff und könnte überhaupt die ganzen Management-Vorgänge vornehmen, die Parametrierung und so weiter und so fort. Das wäre sehr praktisch angefasst, wie wir Daten- und Betriebssouveränität umsetzen. Das ist nicht immer so einfach, wie ich das gerade in dem Beispiel skizziert habe. Das muss man ganz offen sagen. Aber es ist aus meiner Sicht etwas, wo sich der Markt tatsächlich hinbewegen wird, weil, und wir haben eben das Beispiel von der Abschaltung von Mythos und Fable 5 schon erwähnt, das sind ja ganz handfeste Beispiele, wo ich sehe, wo vielleicht auch zu hohe Abhängigkeit nachher zu führen kann. Nämlich nicht nur eben zu einem Sicherheitsrisiko, sondern eben auch einfach dazu, dass ich vielleicht nachher ein betriebliches Risiko habe, wenn ich abhängig davon bin, dass in meiner Produktion, in meinem Vertrieb, in meiner Logistik, in meiner Lieferkette, wie auch immer, bestimmte Tools funktionieren.
Lass uns abschließend mal gemeinsam in die Glaskugel gucken. Wo glaubst du, wo geht die Reise hin in puncto Security, in puncto Netz? Wo, wenn ich mich heute entscheide, ich möchte etwas machen und rufe Niklas an und sage, komm, lass uns mal ein bisschen zusammenarbeiten. Wo geht die Reise hin, damit ich in den nächsten 3, 4, 5 Jahren auch sicher bin?
Also Punkt 1, es bleibt bei den gleichen wichtigen Dingen, über die wir eben schon gesprochen haben, die auch vorher wichtig waren. Ich muss eine IT-Infrastruktur haben, von der ich ausreichend Visibilität habe, dass ich sie überhaupt kontrollieren kann. Das ist Punkt 1, natürlich die Kernaufgabe jedes CIOs, wissen die viel besser, als ich es jetzt sagen könnte. Aber Punkt 2 ist dann genauso, ich muss sicherstellen, dass ich eine Netzwerk- und Security-Architektur habe, die mit meinen Anforderungen wachsen kann. Klingt jetzt wieder ein bisschen abstrakt, heißt aber vor allem, natürlich muss ich in der Lage sein, die physikalische und softwaregesteuerte Ebene in einem Netz zu trennen. Natürlich muss ich in der Lage sein, auf eine Architektur gesetzt zu haben, die es mir ermöglicht, in neuen Anwendungsfällen wie jetzt KI und Ähnliches, die hinzukommen, ohne weitere Tools hinzuzufügen, in der Lage sein, die in meine Architektur zu integrieren. Das sind so ganz handfeste Grundsätze, auf die ich achten sollte, damit ich zukunftssicher aufgestellt bin. Und ja, drittens habe ich idealerweise dann auch noch einen Partner, der mir nicht nur Komplexität heute, sondern auch morgen noch abnimmt.
Das war der Werbeblock. Ich darf das nochmal fortsetzen.
Ja, er muss einmal zum Schluss natürlich sein, aber es gibt viele andere, die das können. Aber ich werbe dafür, sich anzuschauen, wer hilft mir, Komplexität abzunehmen und trotzdem auch nach vorne raus Innovation zu betreiben. Das sind die richtigen Partner, die sich CIOs suchen sollten.
Also wie gesagt, ich setze den Werbeblock nochmal fort, wenn sich CIOs Lösungen suchen. Digital X oder X am 8. September in Köln. Was bewegt dich da besonders?
Also ganz wichtig, erstens, Secure Networking ist keine Spezialdisziplin mehr, sondern ist die Grundlage für digitale Handlungsfähigkeit. Zweitens, das Thema Cloud und das Thema KI wird neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Da wollen wir aufzeigen, wie das denn geht, auch für die breite Masse des Mittelstands. Und drittens, wie kann ich dabei das Thema Souveränität mitdenken und nicht vergessen, sodass ich nach vorne hin tatsächlich sicher und nachhaltig stabil aufgestellt bin.
Am 8. September in Köln. Und alle Fragen, die wir in diesem Heise Meets Podcast jetzt nicht gestellt haben, die vielleicht offen sind. Niklas, man trifft dich dort und man kann dir Löcher in den Bauch fragen, oder?
Absolut. Ich freue mich auf jede Frage.
Niklas Horstmann, Vice President Business Unit Secure Networking bei der Deutschen Telekom. Habe ich es noch einmal komplett gesagt. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei Heise Meets und auf bald, spätestens am 8. September in Köln.
Danke, Matthias. Auf bald.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.